WDR 5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Afrika ist meist auch bei uns in den Nachrichten, wenn es um schlechte Neuigkeiten geht, um Hunger, um Bürgerkrieg, um Flucht, um Krankheit. Gestern war es Südafrika, genannt im Zusammenhang mit einer hochansteckenden Corona-Mutation, die über eine Familie auch nach Deutschland gekommen ist. Corona kommt auf die Fülle der Probleme des Kontinents noch obendrauf. Martin Schöller ist Familienunternehmer und er beschäftigt sich seit Jahren mit globalen Fragen und auch eben mit den Problemen Afrikas, denn er ist Honorarkonsul von Togo. Einen schönen guten Morgen, Herr Schöller.
Guten Morgen, Herr Erdenberger.
Sagen Sie es ganz persönlich eingangs, wieso liegt Ihnen Afrika am Herzen?
Mir liegt das Thema Bekämpfung der extremen Armut schon lebenslang am Herzen. Wir sind auch in der südlichen Hemisphäre tätig, in 2-3 Dutzend Ländern. Ich bin also öfters dort und damit konfrontiert. Und wenn wir von extremer Armut sprechen, dann ist es Afrika am allerhärtesten betroffen. Die Globalisierung, über die man streiten kann, und es gibt viel Gutes, aber auch Schlechtes darüber zu sagen und Korrekturbedürftiges, hat Afrika ausgelassen. Und Afrika ist in unserer Zeitzone, die Menschen flüchten zu uns. Und wenn es unserem Nachbarn Afrika nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Es führt dazu, dass hier auch Ängste und Populismus und antidemokratische Tendenzen entstehen. Also hier geht es jetzt nicht mehr nur um das Thema Armut, extreme Armut, was mich eben wie gesagt schon immer interessiert, sondern auch ein Thema vor unserer Haustür, was uns direkt angeht und auch unsere Zukunft mit beeinflusst.
Ja, aber sagen Sie es nochmal konkret, auch persönlich. Sie müssen sich ja als Unternehmer, der zum Beispiel auch in Südafrika tätig war, Sie müssen sich ja nicht unbedingt um Afrika kümmern. Also wie hat es Sie erreicht, dass es Sie berührt, dass Sie sich engagieren?
Ja, also ich bin schon als junger Mann, das fing in Brasilien an, tätig gewesen. Da habe ich meine ersten 2-3 Jahre gearbeitet als Betriebsleiter. Und man fährt vorbei an den Favelas, an den Slums. Und das ist genauso in Afrika, den Townships bis zu Philippinen, wo Leute sogar auf Müllhalden leben. Und fragt sich, unsere Wirtschaft sollte die Bedürfnisse befriedigen können. Und warum kann sie das nicht? Und das Interessante ist aber, die Wirtschaft kann es in der nördlichen Hemisphäre. Und sie kann es nicht im Süden, bisher nicht ausreichend. Mhm. Und das Problem schwappt ja jetzt zu uns über. Ja, und in Afrika war ich in vielen Ländern, habe auch mich engagiert, habe in Togo eine Schule gebaut und habe in Bewässerungsanlagen Kenia gebaut und habe selber also auch unternehmerische Tätigkeiten in 6-7 Ländern. Das heißt, man sieht direkt vor Ort, was los ist.
Togo, haben Sie gesagt, und Ihre Tätigkeit kurz beschrieben. Ich habe ja eben gesagt, Sie sind auch Honorarkonsul. Wie wird man sowas und welche Aufgabe haben Sie damit?
Ja, also ich bin gefragt worden, weil die Position des Honorarkonsuls für Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen frei wurde, ob ich das machen will. Ein Politiker hat mich gefragt, der insbesondere für Afrika zuständig ist, weil er mich kannte als Sprecher der Familienunternehmer in Bayern. Und ich habe das sehr gerne angenommen, aber mit einer Bedingung. Ich habe gesagt, ich habe eine Reihe von Gedanken, was wir besser machen können. Ich möchte diese Dinge vorbringen können. Ich möchte, dass mir dort die Politik auch zuhört und auch in Deutschland die Politik zuhört. Und ich werde das Amt auch wieder hinlegen, wenn ich das Gefühl habe, dass das alles nichts bewirkt. Also für mich ist Togo eine wunderbare Einladung, meine Ideen auch Gehör zu verschaffen. Und was muss man machen? Wir haben hier ein kleines Konsulat und die Menschen kommen zu uns, um Visa zu beantragen und bekommen Visa, müssen nur ein paar Fragen erfüllen. Und ansonsten ist man quasi eine Anlaufstelle für togolesisch-stämmische Leute in Deutschland oder für Deutsche, die nach Togo wollen.
Aber wo ansetzen? Bleiben wir vielleicht mal bei Togo. Sie haben eben Bildung beschrieben, die Schulaktivität. Das ist natürlich ein Mittel langfristig auch gegen Armut. Aber also wo fängt man an, wenn man sich von außen als Deutscher dann engagiert?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Also erstmal möchte ich kurz ausholen und sagen, das Thema mit der Armut ist krasser, als wir uns das hier bewusst sind. Denn der Lohn, der durchschnittliche Lohn von fast 700 Millionen Afrikanern, das trifft auch auf Togo zu. Das Land hat 7 Millionen Menschen. Es ist eins der ärmsten von allen. Liegt bei 1 Dollar am Tag und 10 Cent in der Stunde. Ja? Also wir reden nicht darüber, dass sie 10-mal weniger haben. Sie haben 100-mal weniger. 100-mal. Wir reden hier über unseren Mindestlohn von 10 Euro. Und wir haben in Afrika vor unserer Tür ein Kontinent, das 10 Cent bezahlt. Und dass man dann flüchtet und Lebensgefahren in Kauf nimmt bei der Überquerung der Wüste und des Mittelmeers und so weiter, das ist völlig nachvollziehbar. Also wo möchte ich anfangen? Ich habe identifiziert, dass es zwei große Lücken gibt, die man aber schließen kann. Also die gute Nachricht auch von meinem Buch ist nicht nur Appelle, Achtung, schaut mal, furchtbar und da müsste man doch, sondern ganz, ganz konkret. Erstens mal, es fehlt Geld für die notwendige Infrastruktur und zweitens, es fehlt Geld in der Hand des Arbeiters.
Und, aber das ist doch keine neue Analyse. Also das fehlt doch schon seit Generationen.
Ja, aber ich möchte, meine neue Analyse ist, dass dieses Geld nur einmal ausgegeben werden muss, weil über die notwendigen Aufholarbeiten in der Infrastruktur, da geht es um Straßen, Wasserleitungssysteme und Stromverteilung, also die drei Grundnetze Wasser, Straßen und Strom, können auch bessere Löhne bezahlt werden. Das heißt, der gleiche Kredit, der eine Infrastrukturbewegung in Gang setzt, kann auch eine soziale Bewegung in Gang setzen, dass die Kaufkraft beim Arbeitnehmer steigt.
Wie hängt das zusammen? Das müsste ich mal verstehen.
Ja, indem man es verknüpft, indem wir sagen, wir geben Geld gegen Reformen und wir geben einen Kredit, der zweckgebunden ist, um ein Programm, was schon festgelegt ist. In Togo gibt es ein Programm, das ist der National Development Plan. Das sind so und so viele Straßen, so und so viele Kanalisationssysteme, so und so viele Stromverteilungsnetze. Sie müssen davon ausgehen, 70% der Afrikaner sind nicht am Stromnetz. Straßen kann man das auch nicht nennen.
Mhm. Und, aber wie verknüpfen Sie das? Sie haben eben gesagt, Wasser,
jetzt geben
Straßen.
Wir einen Kredit und sagen, wir geben jetzt einen Kredit, um diese und jene Straßen und Netze zu bauen und wir verlangen gleichzeitig, dass hierbei ein paar Standards eingehalten werden. Also erstens mal 80% der Arbeit muss von Afrikanern gemacht werden, 20% Know-how-Transfer vielleicht von europäischen Firmen, anders als die Chinesen, die dort ihre eigenen Truppen schicken, teilweise übrigens Gefangene, muss man sagen.
Zweitens, was meinen Sie damit? Das müssen Sie eben kurz sagen. Also das ist zu sehr.
Die Chinesen lassen ihre Dinge machen, die sie dort investieren, vorwiegend mit chinesischen Arbeitern, die flugzeugweise hingebracht werden und denen die Pässe wieder abgenommen werden, wenn sie am Flughafen gelandet sind. Okay. Also das ist nicht das, was der europäische Stil sein sollte.
Was ist denn Ihr Stil dann?
Wir schlagen vor, dass es Zusammenarbeitskonsortien gibt zwischen afrikanischen und europäischen Firmen, die überwacht werden durch ein System der Transparenz, um die Korruption zu vermeiden, die darauf achten, dass erstens mal 80% der Arbeiten von Afrikanern gemacht werden, zweitens, dass sie einen anständigen Lohn bekommen, der deutlich höher ist, als was sie heute bekommen. Also ich sage Ihnen mal eine Zahl, die wird Sie schockieren. Wenn man 100 Euro als Ausgangszahl für einen Monatslohn ausruft, dann zahlt man schon das 3- bis 4-fache. Und wie kann man überhaupt einen Lohn festlegen, einen Mindestlohn festlegen, wenn man überall sehr unterschiedliche Lebenshaltungskosten hat? Das kann man, indem man sagt, der Lohn muss sich an den Lebenshaltungskosten orientieren und es muss möglich sein, mit dem Lohn eine Familie zu ernähren. Und das können wir in einen Vertrag reinschreiben. Und weil diese Aufträge über eine semi-staatliche Infrastrukturmaßnahmenfirma umgesetzt werden, in die wir uns mit reinsetzen können und aufpassen können, können wir sicherstellen, wie die Verträge mit den Arbeitern gemacht werden und welche Standards eingehalten werden.
Mhm. Und wie unabhängig ist denn diese
der Meinung,
Stelle,
dass die das der große,
transparent
ja,
das, will?
Ja, also wir haben schon eine ganze Reihe von Organisationen. Es gibt die Weltbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die African Development Bank. Ich schlage vor, wenn die Überwachung durch diese Institutionen nicht ausreicht, weil man immer noch Angst hat für einen Missbrauch der Mittel, dass man eine eigene Firma gründet, an der sich Afrikaner, Deutsche und Banken beteiligen können, aber wo die Kontrollrechte da sind, dass völlig klargestellt wird, wie die Mittel verwendet werden. Und dass die Überschrift heißt Geld gegen Reformen.
Okay, ich fasse mal das zusammen, was ich bisher verstanden habe. Sie sagen, wir brauchen eigentlich so etwas wie Antikorruption. Also wir müssen die Dinge transparent machen. Wir nehmen Elemente auch der sozialen Marktwirtschaft. Ein Mindestlohn wird gezahlt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch Niedrigzinsen, also Kredite, eine große Chance zur Lösung des Armutsproblems, weil es eben auch die Steuerzahler nicht belastet. Und dann muss das Ganze überwacht werden. Und es klingt so irre fair. Wenn man in die Geschichte guckt zwischen Europa und Afrika, war es immer eine Geschichte der Ausbeutung oder eben der verpuffenden Hilfen für Afrika.
Ja, das ist, da müssen wir lernen. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Ja? Ich möchte mal ganz kurz hier auch nochmal ausholen zu dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist ein riesiger Schatz, den wir hier besitzen im Norden und der die extreme Armut verhindert. Nicht die Armut, aber die extreme Armut. Jeder hat zu essen, jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder kann sein Kind in die Schule schicken. Die soziale Marktwirtschaft macht drei Dinge oder fünf, wenn ich es durchzähle. Erstens, sie schützt vor Krankheit, Arbeitslosigkeit und für das Leben im hohen Alter, erstens. Zweitens, sie erlaubt Kindern, auch ohne begüterte Eltern, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und drittens, ein Arbeiter kann eine Familie ernähren. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Sie ist im Prinzip schon das Nonplusultra. Sie ist viel besser als der Kommunismus, weil sie über die Privatinitiative die unternehmerische Energie entfaltet, dass Firmen entstehen, die wachsen, die Jobs machen, die Wert schaffen und aus dieser Wertschöpfung mit Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, Einkommenssteuer und den Arbeitgeberanteilen dieses ganze System trägt. Also wir haben etwas, was funktioniert und es gibt null davon in Afrika. Null. Ja. Keine Altersversorgung, keine Arbeitslosenversorgung, keine Krankheitsversorgung und der Arbeiter kann keine Familie ernähren. Das ist ein Skandal. Ich sage, es ist schlimmer als in Zeiten der Sklaverei. Wir haben da was übersehen. Wir haben gesagt, freier Handel ist gut, frei. Und ich möchte einen Paradigmenwechsel anstoßen. Ich bin nicht alleine, aber es wird mir auch vermehrt zugehört, dass sie sagen, es ist nicht der freie Handel das Ziel, sondern der standardgerechte Handel, der unsere Standards mit einpackt.
Ja, ist ja gut, wenn die Politik Ihnen auch zuhört, denn das ist ja auch der große Unterschied. Hier ist die soziale Marktwirtschaft politisch angestoßen und dann verbreitet. In Afrika, glaube ich, rennen Sie da nicht unbedingt die Türen ein.
In Afrika völlig, völlig offen. Und es gibt etwas, wo heute darauf verwiesen wird, die International Labour Organization, die Oberorganisation aller Gewerkschaften, mit denen habe ich mich schon unterhalten und die haben gedacht, ein Unternehmer will höhere Löhne, das ist eine Falle, mit ihnen kooperieren wir nicht. Und außerdem, was die International Labour Organization macht, und darauf verweisen sehr viele Verträge, sie sagen, wir wollen würdige Arbeitsplätze, menschenwürdige Arbeitsplätze, aber sie definieren nicht, dass es einen Lohn geben muss, von dem der Arbeiter eine Familie ernähren kann. Das ist der Skandal. Und mir wird aber zugehört. Ich bin im Gespräch mit dem Entwicklungsminister Gerd Müller. Ich bin im Gespräch mit Herrn Heuer, dem Chef der EIB, auch mit der KfW und auch mit dem Afrika-Beauftragten. Also ich glaube,
das ist die europäische Seite. Aber wie ist das mit der afrikanischen Seite?
Ja, die afrikanische Seite ist so, dass ich jetzt an dem Beispiel Togo, da hat man mir erlaubt, sagen, dann versuchen Sie doch mal ein Beispiel in Togo zu setzen. Und ich gehe jetzt, sobald es Corona zulässt, also der Corona-Schaden für Afrika ist unter anderem natürlich Tourismus, aber auch, dass sich sehr vieles fürchterlich verzögert. Aber sobald es Corona zulässt, ich denke, es wird im März sein, den Finanzminister besuchen und sagen, lieber Herr Finanzminister, Herr Ayaya, Sie haben hier ein Programm von 5 Milliarden, um Ihr Land nachzurüsten in der fehlenden Infrastruktur. Wie viel können Sie davon finanzieren? Und ich weiß schon die Antwort, weil ich mich schon mit den großen Banken unterhalten habe, nicht ein Fünftel. Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen das Ganze finanzieren, und zwar nicht wie die Chinesen mit 7 Jahreslaufzeiten, sondern mit 30 Jahreslaufzeiten, solange es braucht, ein Land halt aufzubauen und noch länger, mit sehr, sehr viel niedrigeren Zinsen, würden Sie akzeptieren, dass wir ein Transparenzkontrollmodul einbauen, und würden Sie akzeptieren, dass wir Vorschriften machen, dass die Arbeiter höhere Löhne kriegen? Und ich erwarte, dass er ja sagt. Das steht vor uns. Es gab schon Vorgespräche und auch schon Interessesignalisierung.
Ist ja
und
gut,
dann könnte
so
man das zusammenknüpfen und sagen, hier kommt von Europa etwas und hier ist der Gegenpart in Afrika, der sagt, okay, wir bauen jetzt, es werden Straßen gebaut, Strom und Wasser, es werden riesige Anzahl von Jobs kreiert und die Menschen bekommen mehr Geld.
Okay,
und
ich höre
ist auch eine Schwierigkeit, das überhaupt umzusetzen, aber an der Stelle sehe ich eine Chance, das umzusetzen.
Also ich höre Ihren Optimismus, mich beeindruckt das Engagement und trotzdem diese Laufzeit von 30 Jahren, wenn wir uns diese Zeit mal angucken, auch unter Klimafragen, dann ist das genau die Zeit, wo auch die Klimawende geschafft werden muss, denn Afrika ist ja auch gerade, was die Klimaveränderung angeht, jetzt schon sehr stark betroffen. Haben Sie manchmal nicht das Gefühl, vielleicht schaffen Sie neue Abhängigkeiten und das, was Sie eigentlich pflanzen wollten, also jetzt auch im sozialen Sinne, das wächst nicht?
Ja, also erstmal das Klimaproblem und das Armutsproblem sind die beiden größten Probleme. Um das Klimaproblem kümmert sich aber schon die ganze Welt und wir haben sehr hoffnungsvolle Sachen, weil wir können wirklich mit Solarenergie fossile Energie ersetzen und mit Windenergie auch. Also wir können Kreisläufe, ich selber mache Verpackungskreisläufe, Recyclingkreisläufe, es gibt die Kreisläufe und es gibt die erneuerbaren Energien. Das Thema Armut ist das Thema, was genannt wird, aber noch nicht richtig adressiert wird. Die United Nations haben gesagt, die extreme Armut muss im Jahr 2030 verschwinden, aber es passiert nichts, was das hinbekommt. Und ich denke, dass man das hinbekommen kann mit einem Programm, was ich anstoßen will. Und ich sehe noch einen zweiten Vorteil, den wollte ich noch, ich sehe, Sie wollen was anderes fragen.
Herr wir bleiben, also für mich ist die Frage, was macht Sie optimistisch, dass es gelingt, dass es selbst wächst
und
sich selbst
trägt? Ja, es macht mich optimistisch, weil erstens der Bedarf ist da. Die Länder haben alle einen nationalen Entwicklungsplan, wo das gemacht werden muss, was fehlt. Das Land ist nicht erschlossen. Wenn Sie ein Grundstück erschließen, brauchen Sie Straße, Wasser und Strom und Kommunikation. Und Sie haben einen Plan, also Sie würden gern. Das heißt, ich muss Sie nicht mehr einreden, sagen, ihr müsst jetzt Straßen bauen. Nein, die haben schon einen Plan. Sie bekommen das Geld viel zu teuer und zu wenig. Wir könnten aber heute, weil die Zinsen sind bei null, unsere europäische Investmentbank könnte sich refinanzieren mit zig Milliarden und dafür brauchen wir keinen Steuerzahler. Die Pensionskassen und die Investoren dieser Welt werden diese Anleihen in Sekundenschnelle zeichnen, weil jeder versucht heute Anleihen zu bekommen mit Positivzinsen, nicht mit Negativzinsen. Und dann gibt man das Geld weiter mit einem langfristigen Programm, wo man dann sieht, dahinter entwickelt sich die Wirtschaft. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir davon ganz großen Payback haben. Würden Sie das auch noch interessieren?
Na, auf jeden Fall. Also, weil Sie sprechen wir haben ganz von Beziehungen zwischen Europa und Afrika.
Ganz großen Payback. Also wir zahlen als Europa 50 Milliarden pro Jahr für in der Summe aller Länder und der EU für Flüchtlingskosten und wir zahlen 50 Milliarden pro Jahr, um unsere Bauern zu subventionieren gegen die Konkurrenz der Billiglöhne. Beide Positionen würden ganz stark zurückgehen, wenn wir es schaffen, dass es nicht nur Verteidigungsmaßnahmen sind, Flüchtlinge werden irgendwie versorgt und Bauern werden bezahlt gegen den Mindestlohn, sondern wenn es in die Richtung geht, dass es eben Jobs in Afrika gibt. Und das ist riesig, denn 1 Milliarde Menschen brauchen alles. Wir haben wenig Wachstum in Europa. Leute suchen nach einer Perspektive. Die Schränke sind voll mit Schuhen und mit Kleidern. Und Auto hat man auch schon und Handys hat man auch schon. In Afrika wird alles gebraucht. Alles. Wenn der Afrikaner 1.000 Euro ausgeben könnte, ja, das ist ein 1/30 von dem, was ein Europäer ausgibt, dann hätten wir einen Zusatzmarkt von 1.000 Milliarden. Also das sind Investitionen, wo wir den Steuerzahler nicht brauchen. Der Privatsektor kann das Geld hinlegen und mit staatlich kontrollierten Mechanismen können wir sehen, dass die Reformen und die Transparenz eingehalten werden. Und jetzt mein letzter Punkt, ich glaube, es läuft uns die Zeit aus. Es gibt einen wunderbaren Effekt, wenn der Lohn hochgeht in Richtung $300. Ich möchte noch mal sagen, er ist momentan bei $30. Mhm. Dann hört das Bevölkerungswachstum auf. Und wenn das Bevölkerungswachstum nicht aufhört, dann haben wir Sodom und Gomorra, weil es wird, momentan kriegt die durchschnittliche afrikanische Frau 7 Kinder. Momentan verdoppelt sich die afrikanische Bevölkerung alle 30 Jahre. Dann sind es 2 Milliarden und in 60 Jahren 4 Milliarden Menschen. Die eine Milliarde, die wir heute haben, ist schon sowas von unterversorgt, dass wir grausame Zustände haben. Dann wird es einfach nur noch grausamer.
Und sagen wir es nochmal direkt, und das Flüchtlingsproblem der letzten Jahre.
Wird immer größer. Wir kriegen dann einen Sturm aufs Kapitol auch in Europa. Ja? Also es ist unser interner Frieden, hängt davon ab, dass wir das richtig machen. Mhm. Und wenn wir über diese Aufträge für die Infrastruktur, die Löhne hochkurbeln bis auf nur, jetzt sagen Sie mal, nur einen Euro pro Stunde von 10 Cent, dann ist der Mann bei 250 im Monat und es ist statistisch nachweisbar, bezweifelt keiner mehr, die Bevölkerungswachstum hört dann im Jahr 2030, 2035 auf.
Bei aller Liebe zu vergleichen, aber ich glaube, die, die das Kapitol gestürmt haben, waren nicht so hungrig und bedürftig. Das aber mal am Rande.
Zum Schluss ja, nee, aber die haben Angst vor Flüchtlingen. Die Angst vor Flüchtlingen macht so die Menschen aggressiv, da sehe ich den Zusammenhang. Plötzlich kriegt man Angst, das Territorium ist in Gefahr und Territoriumsinstinkte werden viel stärker, die werden von Populisten, von Demagogen missbraucht und man vergisst die Menschenrechte und denkt, man muss einfach nur grausam werden. Und das können wir dann verhindern, wenn wir sagen, nee, das ist jetzt gar nicht eine Abwehrschlacht, hier ist die größte Chance, wir können ein 2 Milliarden Menschen Markt schaffen mit unserer sozialer Marktwirtschaft, anstatt hier nur dieses kleine Resteuropa zu sein.
Also gut, dass wir das auch nochmal klargestellt haben. Das ist Ihr Konzept, auch nachzulesen in dem Buch Africa First, die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft. Zum Schluss, Sie haben es nur gestreift, sagen Sie mal ganz kurz, was Corona gerade macht in dem Land, wo Sie Honorarkonsul sind.
Ja, also Corona ist, die Ärmsten der Armen werden noch leiden gerade noch mehr. Und zwar, der Tourismus ist ausgefallen und alle politischen Reisen, alle Investitionsprojekte, die ja so viel ankurbeln, alles wird verschoben. Auch unser Politiker, unser Herr Müller hat schon dreimal verschoben. Jetzt hoffen wir, dass wir im März hingehen können. Das heißt, es steht unglaublich still. Die Zahlen sind allerdings niedrig und dem glaubt man nicht unbedingt, weil wir nicht glauben, dass die Erfassung systematisch gemacht wird, sonst sind die Zahlen wären viel zu niedrig, viel zu gut, obwohl jetzt gerade eine zweite Welle losgeht und Übersterblichkeit sehen die noch nicht, weil sie auch so eine geringe Lebenserwartung haben. Wir haben ja nur eine Lebenserwartung von 50. Wir haben Licht am Horizont. Die Geberländer haben etwas, das heißt COVAX, dass also die Impfung an alle Menschen kommt. Da legt man Geld zusammen, das können wir auch. Wenn die Impfung 10 Euro kostet, dann ist das 10 Milliarden. Das ist gar kein Thema für die Weltgemeinschaft. Wir investieren 30 Milliarden pro Jahr und ich finde, wir sollten 100 investieren. Also da geht das voran. In Togo gibt es auch einen ganz kleinen Silberstreifen. Durch das Thema Corona wird das Thema staatliche Gesundheitswesen angestoßen, was vorher gar nicht betrachtet wurde. Aber was die Leute verlieren an ihren Job und es gibt keine Arbeitslosenunterstützung, es gibt keine Krankenunterstützung, es gibt alles nicht. Also es ist einfach nur noch härter und es kann eigentlich erst so richtig losgehen, wenn wir dann mit der Impfung weiter sind.
Ja, und dann muss die soziale Marktwirtschaft Fahrt aufnehmen. Martin Schöller unbedingt. War das, bayerischer Unternehmer, der ein Herz hat für Togo und dort Honorarkonsul ist und sich vielfältig engagiert. Vielen Dank für Ihre Zeit und für diese Energie.
Vielen Dank. Wiederschau.
WDR 5.